Ostseewelle Podcast.
Hallo, ich bin Mike Ross, das Ross im Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Promis plaudern privat. Wir haben das Duracell-Häschen der deutschen Comedy-Szene dazu geschaltet. Plaudern jetzt ganz locker flockig mit Comedy-Zwerg Ralf Schmitz. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja. Ralf, eine Frage vorneweg. Wie nennen dich denn deine Freunde? Ja. Hast du irgendwie einen Spitznamen, so Ralle oder Ralli?
Nee, gar nicht. Ralf ist kurz genug, da ist keiner drauf gekommen. Und wenn du es keinem erzählst, bin ich auch sehr froh, dass das nicht der Fall ist. Ich hätte eigentlich gerne einen Spitznamen, irgendeinen ganz anderen. Aber es hat sich nie ergeben. Schade eigentlich.
Häschen. Also Duracell-Häschen.
War halt bloß für dich. Ich hätte gerne einen anderen, wenn.
Okay. Ralf, du bist gerade erst 50 geworden. Ich muss sagen, du siehst aber immer noch aus wie 12. Wie machst du denn das?
Keine Ahnung, ich mache gar nichts. Also ich lebe vor mich hin. Und vielleicht die gute innere Einstellung. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Oder Glück, ich weiß es nicht. Mutter Natur, was auch immer, vielleicht alles zusammen. Also es ist einfach so, wie es ist. Und ich genieße es sehr. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich aber auch nicht wie 50. Ich werde jetzt immer darauf angesprochen, dass der Fluch der 50 anscheinend, da ist jetzt eine 5. Es interessiert mich ja nicht die Bohne. Und plötzlich fragen alle, wie fühlt man sich denn? Für mich nicht anders als vorher. Das ist echt witzig.
50 ist aber eine ganz besondere Zahl. Ich habe das ja auch noch vor mir. In 3 Jahren ist es soweit. Wie hast denn du deinen 50. gefeiert?
Ich habe, ich schwankte zwischen einer gigantisch riesigen Feier mit allen Menschen, die ich überhaupt jemals kennenlernen durfte, oder eben der etwas kleineren Runde. Ich habe mich für die kleinere entschieden. Ich glaube, ich werde den 51. riesig feiern, habe ich mir jetzt vorgenommen. Wahrscheinlich einfach, um die Leute in den Wahnsinn zu treiben, weil es natürlich überhaupt keine irgendwelche Karten für 51 gibt. Das muss man dann alles selber basteln und so. Die werden alle irre. Für 50 gibt es Tonnen, aber für 51 nicht. Nein, im Ernst, den 50. habe ich in kleinerem, engerem Kreis so mit 50 Leuten gefeiert. Das war ganz bezaubernd. Das war ganz wunderbar. Das war wirklich toll.
Wenn du von Einladungskarten basteln redest, bist du so ein Basteltyp?
Auch überhaupt. Ich hasse Basteln. Alles, was ich bastel, sieht aus wie eine alte Giraffe. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich ganz schrecklich. Ich kann überhaupt nicht hasse Basteln. Aber alles geht immer kaputt. Ich bin so ungeduldig. Also keine Sorge, ich sitze da nicht mit zittrigen Händen und sage die ganze Zeit, Mann, reg mich auf. Aber es ist einfach nichts für mich. Ich liebe mich lieber mir. Da schreibe ich lieber einen Brief, verstehst du?
Ja. Ach, ganz klassisch noch.
Ja, hin und wieder. Ja, kommt dann dazu. Persönliche Worte. Ja, so aus dem Herzen.
Oh, schreibst du auch so schnell, wie du sprichst?
Natürlich, aber das Gute ist, man kann sie langsam lesen, die Zeilen. Das ist ein großer Vorteil. Ich kann aber auch für dich, wenn du das möchtest, etwas langsamer sprechen. Das geht ja auch.
Alles gut soweit. Ich bin ja auch ein Schnellsprecher.
Denk ich doch, oder?
Na klar. Dich kennen wir ja als hyperaktiven Flummi. Du jagst ja über die Bühne, schmetterst einen Gag nach dem anderen raus wie so ein Maschinengewehr. Wie ist denn das eigentlich, wenn du Rüdiger Hoffmann triffst? Einer redet schnell, der andere in Zeitlupe. Trefft euch da irgendwie in der Mitte?
Ja, wir treffen uns selten, aber wenn, dann wäre das wahrscheinlich genau so. Ich habe 5 Gags und er überlegt und dann haut er einen raus. Und beides ist wunderbar. Das ist ja das Tolle in der Comedy, dass jeder so sein eigenes Herz, seinen eigenen Clown in sich, wie auch immer, oder seinen eigenen Humor mitbringen darf. Und das ist ja klassisch. Aber vor allem werden wie Rüdiger Hoffmann oder alle wären wie ich, das wäre ja furchtbar. Also das geht ja gar nicht. Deswegen ist ja wunderbar, dass sich alles so ergänzt. Da kannst du sagen, heute gehe ich zu Rüdiger Hoffmann, heute habe ich dann Zeit und morgen habe ich quasi in den anderthalb Stunden 2 Programme zum Preis von einem. Quasi. Weil es so schnell geht, dass 2 Programme in die anderthalb Stunden passen sozusagen.
Du bist ja bei all deinen Auftritten wirklich sehr aktiv auf der Bühne. Sieht man ja auch im Fernsehen so. Du rennst ja wirklich von A nach B. Wie viele Kalorien verbrennst du denn da so pro Show?
Ich habe keine Ahnung, aber ich muss danach immer essen. Ich habe danach immer Hunger, daran wird es liegen. Also das ist gar nicht so leicht, weil abends musst du ja dann danach noch irgendwas finden, was noch aufhört, wenn du irgendwo hingehen willst. Das ist mittlerweile etwas seltener der Fall, aber trotzdem, tatsächlich habe ich danach immer großen Hunger. Man muss aber jetzt auch sagen, nicht, dass die Leute denken, sie kriegen irgendwie Probleme mit der Epilepsie, weil ich die ganze Zeit von links nach rechts titsche. Also natürlich bin ich beweglich auf der Bühne, aber nicht, ich renne nicht hektisch die ganze Zeit durch die Gegend. Also wenn die Leute kommen möchten, dann würde ich mich sehr freuen, aber es gibt durchaus auch Momente, wo ich einfach mal an der Stelle stehe. Die passieren relativ selten, aber es kommt vor.
Du gehst nach den Shows gern essen. Kannst du überhaupt noch ganz normal weggehen wie der andere normale Mensch oder wirst du sofort von Fans belagert?
Aber ich, ja, trotzdem kann ich essen gehen. Warum sollte ich deswegen nicht essen gehen können? Also belagert, das kommt doch an wo. Also natürlich gehe ich einfach irgendwo hin und dann passiert manchmal gar nichts. Und manchmal, je nachdem, wenn du ins Epizentrum einer Stadt gehst, da wird es dann schon mal intensiver. Aber ich würde mich davon nicht abhalten lassen, jetzt irgendwo hinzugehen. Im Gegenteil, das ist ja wie verspäteter Applaus. Ich suche es auch nicht. Also ich gehe nicht irgendwo hin, um mich feiern zu lassen, damit mich jemand erkennt, um Himmels Willen. Das fände ich schrecklich. Aber es passiert einfach. Und das gehört eben zum Leben dazu. Es ist ja, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, im Grunde nur eine weitere Hommage. Es scheint den Menschen ja zu gefallen, was ich tue. Und das ist ja dann wie verspäteter Applaus. Alles okay.
Und das, was du quasi auf der Bühne machst und auch im Fernsehen so aktiv wie du bist, da brauchst du eigentlich auch gar keinen Sport mehr machen. Oder bist du ein Sportfan? Machst du Sport, um dich fit zu halten?
Ich mache Sport, um mich fit zu halten. Ja, jetzt nicht krass, das stimmt. Ich habe meine Zeit lang sehr viel gemacht. Ich habe so ein Zirkeltraining und so weiter im Fitnessstudio so gemacht. Das mache ich im Moment wenig. Im Moment beschränkt sich so ein bisschen auf Laufen und Schwimmen und Inlineskaten und sowas. Also im Winter jetzt natürlich nicht Inlineskaten, ist klar, da lege ich ständig hin, aber grundsätzlich so. Also ich versuche das zu variieren, sage ich mal.
Ja, du bist sehr schlagfertig. Woher nimmst du diese Schlagfertigkeit, deine Spontanität?
Das nehme ich nirgendwo her, das ist einfach so. Für mich ist das ja auch kein besonderes Skill, also keine wahnsinnige positive Eigenschaft. Das ist ja einfach so in meinem Leben. Ich nehme mich ja anders wahr. Ich nehme mich ja auch nicht schneller wahr als die anderen. Die anderen sind nur langsamer. Andersrum wird ein Schuh draus. Aber nein, im Ernst, es ist nichts, was ich mir antrainiert habe. Ich werde oft gefragt, wie ist das denn mit der Spontanität? Kann man das lernen? Und dann sage ich immer, also wenn du Spaß daran hast, das ist das Entscheidende, spontan sein zu wollen, das ist eine gute Entscheidung. Und das Zweite ist die Abwesenheit von Angst. Also dass man nicht die ganze Zeit sich damit beschäftigt, oh Gott, mir fällt nichts ein, sondern dass man sich einfach direkt was überlegt. Das kann man ein bisschen trainieren. Das habe ich nicht machen müssen, Gott sei Dank, aber ich gebe ja auch Workshops oder habe früher, jetzt im Moment gerade nicht, aber eine Zeit lang Workshops gegeben. Da kann man das so ein bisschen üben, dass man sich nicht aufhält mit den ganzen Bedenkenträgereien, sondern dass man eigentlich direkt in die Sache springt. Das hilft wahnsinnig.
Du kannst in meinen Kopf gucken. Es wäre nämlich genau das die nächste Frage gewesen, ob man das lernen kann.
Ah!
Hast du schon beantwortet? Kann ich abhaken.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ralf, wann hast du gemerkt, dass du eigentlich ganz lustig bist?
In der Schule habe ich das gemerkt. Ich war der Theatermensch, ich war der Theaterfuzzi und habe in der Schule immer parallel schon Theater gespielt und dann habe ich auch selber schon inszeniert. Also natürlich laienhaft, total laienhaft. Habe selber dann irgendwie mir Stücke überlegt, beziehungsweise habe dann aber auch komische Sachen gemacht. Ich habe dann Sketche genommen von Otto Loriot, Louis de Funès, habe Sachen gemacht und so weiter, habe die alles zusammengestellt und habe die auf der Bühne in der Schulaula, wie man das so sagt, habe ich damals die Sachen dann aufgeführt. Und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe im Sommernachtstraum damals, die Schule aufführte, eine kleine Rolle bekommen, eine kleine Rolle als Handwerker, der auch im Stück, in diesem Shakespeare-Stück lustig sein sollte. Das habe ich sehr, sehr, sehr ernst genommen, dass ich lustig sein soll. Das hat super funktioniert. Ich war der Star der Schule in dem Moment, das darf ich, glaube ich, so sagen. Ich hatte Standing Ovations und das war alles schon so ein Hinweis. Es hat mir aber auch damals schon unfassbar Spaß gemacht. Und deswegen war auch die Entscheidung immer klar, ich gehe zum Theater. Nicht nur ins komische Fach, damals zumindest noch, sondern ich wollte zum Theater. Schauspiel, Tanz, Gesang habe ich gelernt und dann ergab sich das so. Und dass das komische Fach so zentral wird, das war eigentlich schon klar. Ich habe nur alles andere auch noch gelernt.
Man merkt schon, du machst das alles, was du anfäst, so mit Herzblut und ganz viel Leidenschaft. Das macht dich total glücklich, das hört man auch so raus. Gibt es sonst noch was, was dich sonst noch glücklich macht, außer die Comedy?
Nee, nix. Sonst bin ich tief traurig unterwegs. Nein, es gibt gutes Essen macht mich glücklich, tatsächlich. Es liegt in der Sache an sich. Da bin ich mit Sicherheit, glaube ich, nicht der Einzige. Gutes Essen macht mich glücklich. Im Kreise meiner Lieben, im Kreise der Freunde und Freundinnen unterwegs zu sein oder mit der Familie. Es ist sehr profan, aber es ist einfach, wie es ist. Das macht mich glücklich. Ich brauche keine Weltreise, obwohl das sicherlich Spaß macht. Ich reise wahnsinnig gerne, obwohl ich auch beruflich viel unterwegs bin. Also das ist alles sehr schön, neue Orte erkunden, neue Sachen sehen, neue Kulturen erleben. Das ist alles toll. Aber am glücklichsten macht mich tatsächlich, ist ganz, ganz simpel, ein gutes Essen mit guten Freunden.
Gibt's auch was, was dich richtig traurig macht?
Ja, dass Menschen im Moment aktuell immer meinen, sie müssten alles bewerten, obwohl sie keiner danach fragt. Das finde ich bedauerlich, dass Menschen nicht mehr miteinander denken, sondern gegeneinander. Nicht alle. Ich glaube, viele vermissen so eine gewisse Leichtigkeit und wir sind alle ein bisschen mitverantwortlich. Also wir, sage ich jetzt mal, damit das auch klar ist, dass ich mich da nicht 100% ausnehme, aber grundsätzlich erlebe ich das eher in der Beobachtung von anderen, dass ich denke, okay, alles wird immer bewertet, es wird immer danach gesucht, was eben nicht gerade richtig ist oder was der andere vermeintlich gerade falsch macht oder anders als man selbst. Und dass man selbst immer das Maß aller Dinge ist, dass das jetzt im Kampf gelöst wird, anstatt sich zu einigen und darüber zu lachen und zu sagen, pass auf, lass uns das doch zusammen lösen oder wir machen einfach beides, was du und was ich will und so weiter. Also das ist mittlerweile oft gegensätzlich ist, das stelle ich so ein bisschen fest. Das finde ich ein bisschen schade, das finde ich ein bisschen traurig. Deswegen trete ich ja auch an, deswegen heißt das neue Programm Spitzfindigkeiten. Es geht genau um diese überbordende Genauigkeit, über dieses spitzfindige Finden von Schwierigkeiten oder Fehlern, meistens bei den anderen, nie bei einem selbst. Und das versuche ich zu vermitteln, dass wir am Abend gemeinsam in einem Theater, in einer Arena, in einer Halle sitzen können und gemeinsam über dasselbe lachen. Das eint. Das ist ein toller Job.
Auf das aktuelle Programm gehen wir ein bisschen später nochmal ein.
Ja.
Jeder Künstler, der wird ja nicht nur gefeiert. Es gibt ja auch Menschen, die auch immer was rumzumäkeln haben an dem, was sie gerade auf der Bühne da sehen. Wie gehst denn du mit Kritik um?
Das hat zwei mögliche Wege. Also das eine ist, wenn ich merke, die Kritik ist ernst gemeint und da sagt jemand, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen, aus dem und dem Grund, und ich merke, dass da jemand wirklich, wirklich genau hingeguckt und hingefühlt hat, dann nehme ich das ernst. Dann, das ist natürlich immer anstrengend, weil man sagt, aber ich habe mir doch so große Mühe gegeben und ich habe doch so viel Spaß und die Leute haben doch gelacht. Also das ist okay. Wenn ich allerdings merke, dass jemand einfach mit einer vorgefertigten Meinung schon ins Theater gekommen ist und dann meint, er müsste da irgendwie seine Weltanschauung projizieren, dann nehme ich das weniger ernst, das gebe ich zu. Also das ist dann desjenigen persönliche Angelegenheit und dann soll er sich auch selber damit beschäftigen. Das ist dann nicht meins.
Ja, das Schlimmste für einen Comedian ist, wenn mal einer gar nicht lacht über die Gags, oder noch schlimmer ist, wenn man ausgebuht wird. Hast du so eine Situation schon mal erlebt?
Nee, nie. Gott sei Dank. Also durch die Improvisation gehört ja Scheitern auch zum Konzept. Das heißt, ich improvisiere, wie gesagt, viel bei meinen Soloshows und da gehört ja das Suchen nach dem richtigen Weg genau zu der eigentlichen Sache und zur Szene. Also insofern ist das alles auf dem Weg. Gott sei Dank wird sehr viel gelacht. Ich freue mich darüber sehr, dass die Leute komisch finden, was ich komisch finde. Das funktioniert, aber wirklich ausgebuht, das ist mir noch nicht passiert. Gott sei Dank.
Ach, Gott sei Dank. Also ich persönlich muss auch sagen, es gibt auch gar keinen Grund, dich auszubuhen, weil ich finde dich auch total witzig.
Danke. Ich danke dir.
Nee, ist wirklich so. Ralf, du bist viel unterwegs, machst viel Fernsehen, du verbringst aber auch Zeit zu Hause. So, wie verbringst du denn deine freie Zeit zu Hause, die wenige, die du hast?
Die wenige, die ich habe zu Hause. Ich lade Leute zum Essen ein, um den Kreis zu schließen. Ich gehe irgendwo hin, ich besuche Freunde, Leute und so weiter. Ich gucke aber auch wahnsinnig gerne meine Serie. Ich lehne mich zurück, ich setze mich in meinen Garten und lasse gegen Gott einen guten Mann sein. Ich liebe übrigens, kleines Geheimnis, ich liebe übrigens sehr, ich habe eine überdachte kleine Terrasse, da kann ich dann sitzen, auch wenn es regnet. Natürlich ist in der Sonne draußen sitzen wunderbar, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich liebe es auch im Regen draußen sitzen. Ich finde es ganz toll, da zu sitzen, schön heimelig, wie bei mir so mit einer Decke. Und du trinkst einen Kakao oder ein Glas Wein und so. Und es ist alles wunderbar. Und draußen regnet es. Das ist so beruhigend wie nichts anderes. Das ist ja fast Meditation. Also nur mal so nebenbei. Ja. Oder ich fahre mit dem Rad weg. Hier in meiner Gegend wunderbar. Ich fahre durch die Gegend. Sowas mache ich. Oder ich lese tatsächlich auch mal in einem Buch. Das kommt tatsächlich vor. Gar nicht mal so selten. Und ich liebe das sehr. Und das kann ich. Ja, die Frage kommt jetzt wahrscheinlich. Ich kann durchaus mehrere Stunden im selben Sessel sitzen und ein Buch lesen.
Was liest du da so?
Ich habe Robert Harris als letztes gelesen. Robert Harris, das war wirklich ein ganz toller Autor, der wirklich wahnsinnig tolle Bücher verfasst hat. Und von dem habe ich jetzt schon ein paar hinter mir. Und er schreibt einfach in einer wunderbaren eigenen Art zu sprechen, zu schreiben. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Das allerletzte ist Pompeji gewesen von ihm. Und das ist sind Schmöker, sind dicke Dinger, aber ist toll. Ich lese eigentlich durch die Bank, also ich lese auch andere Sachen natürlich. Krimis auch, wunderbar. Mit Herrn Fitzek war ich zuletzt in der NDR Talkshow und dann habe ich ihn gefragt, wann denn endlich das nächste Buch kommt. Er sagt, ich habe doch gerade erst, und das stimmt auch, weil er schreibt auch zum Beispiel gut. Also Krimis sind auch gerne gesehen.
Also Fitzek ist ja auch einer der Lieblingsautoren meiner Frau. Hast du da auch mal alle Bücher gelesen?
Nein, auf keinen Fall. Deine Frau denn?
Ja. Du glaubst dran, wir sind großartige Flohmarktgänger. Wir pirschen da ganz gerne auf den Sonntag mal über den Flohmarkt. Und da bleibt sie an jedem Bücherstand stehen und guckt sich da alles an und immer auf der Suche nach Fitzek, nach irgendeinem Buch, was sie noch nicht verschlungen hat. Ja.
Ja, dann toll. Nee, alle habe ich bei weitem nicht. Nee, im Himmel zu reden.
Ja. Jetzt rückt ja Weihnachten immer näher. Wie verbringst denn du das Fest?
Mit der Familie, du ahnst es schon, mit der Familie tatsächlich, es wird lustig und laut und Schwestern, Muttern, alle dabei und wir schenken uns auch noch was, wir sind glaube ich die Letzten, alle sagen, nee, wir schenken uns nichts mehr, das machen wir schon noch, wir schenken uns was, es geht aber nicht nur um Konsum und Kaufen und Dings und Bestellen, sondern es geht tatsächlich auch um andere Sachen. Jetzt bastel ich nicht, wie wir ja wissen, ich hasse Basteln, aber ich gebe mir Mühe, dann schreibe ich tatsächlich was oder natürlich wird auch mal was gekauft oder vorbereitet oder, also wir lassen uns da immer wieder was einfallen. Und dann wird zusammengesessen, gekocht, gebraten, gemacht und getan. So richtig klassisch, mit am Weihnachtsbaum. Wir singen sogar Lieder. Ist verrückt, oder? Leider spielt keiner von uns Klavier oder kaum. Ich nicht gut genug, wie ich finde. Und deswegen, singen wir einfach so drauf los. Macht aber auch Spaß.
Was gibt's denn Weihnachten zu futtern bei euch?
Ja, normalerweise gibt's immer den berühmten Braten, also Gänsebraten tatsächlich. Meine Schwester macht aber parallel immer noch Fisch für die Leute, die kein Fleisch essen möchten. Wenn sie dann, wir schmeißen so zusammen, meine Schwester kocht am meisten, meine Mutter auch, mittlerweile sehr wenig, ich ganz wenig, und dann schmeißen wir quasi zusammen. Aber es gibt das Klassische, quasi, wie du schon hörst, den Braten mit Klößen und Kram und Kartoffeln, je nachdem, je nach Jahr, und andererseits aber auch noch Fisch oder auch bisweilen schon mal ganz ohne Fisch und Fleisch, das kommt auch schon vor. Aber meistens ist alles auf dem Tisch.
Du kochst ganz wenig, das heißt, du kannst nicht kochen.
Nee, ich kann nicht kochen. Meine Mutter konnte nicht kochen, ich wollte diese Tradition fortsetzen. Ich habe gesagt, okay, nee, das darf nicht abreißen, verstehst du? Wenn ich jetzt anfange, richtig gut zu kochen, wo kommen wir da hin? Also meine Schwester hat sich dem widersetzt, wir haben das eigentlich so beschlossen, sie kann hervorragend kochen und meine Mutter ja, wie gesagt, nicht, aber ich bleibe der Linie treu.
So, du kannst gut essen, da schließt sich der Kreis dann, weißt du?
So, genau das sage ich dann auch immer. Ich bin hervorragend, ein dankbarer Gast bin ich tatsächlich. Also ich werde nie meckern. Es sei denn, du hast irgendwie anstatt, du hast Zucker mit Salz verwechselt im Kuchen oder so, dann würde ich auch nicht meckern. Dann würde ich sagen, schmeckt vielleicht ein bisschen komisch, aber lecker. Aber ich würde nie irgendwie mäkeln oder meckern oder sonst irgendwas. Das niemals. Also ich bin sehr dankbar, weil meine Mutter so wenig gekocht hat. Also sie war sehr berufstätig, war sehr viel unterwegs, hatte auch viel zu tun und so weiter. Und das ist völlig okay. Das war damals genau die Zeit, aber ich als Kind habe es ein bisschen vermisst, gebe ich zu. Und deswegen machst du mich total glücklich. Also wenn du mir einen Teller Gemüsesuppe selbst gekocht vor die Nase stellst, einfach so als Überraschung fange ich an zu heulen. Also im übertragenen Sinne, manchmal auch wirklich. Also es ist einfach herrlich. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich sehr.
Ja. Welches war das bisher ausgefallenste Weihnachtsgeschenk, das du jemals bekommen hast?
Eine Salami von meiner Mutter kann ich beantworten. Meine Mutter, wir lachen uns heute noch kaputt, das war vor einigen Jahren. Meine Mutter hat mir ein Geschenk gemacht, das war was ganz anderes, was ganz Einfaches, was ganz Profanes. Sehr schön, wunderbar. Aber sie schenkte mir eben auch eine Salami in Kombination mit einem Keramikmesser. Und darüber lachen wir uns nach wie vor heute noch ziemlich schräg, weil sie das einfach so mitgenommen hat. Ich glaube, sie hat es sogar im Supermarkt gekauft. Ich weiß, sie hat es schön eingepackt, aber sie hat es mir mitgebracht. Und ich habe sie angeguckt wie ein Auto. Ich habe gesagt, Mama, dein Ernst? Warum? Ja, ich dachte, das ist doch lecker. Das kann man auch noch. Ich sage, zu Weihnachten eine Salat. Ja, und da musste sie selber sehr lachen, weil sie merkt, das war schon sehr schräg. Und meine Schwester und wir alle mussten lachen. Und das tun wir heute noch.
Hast du dich mal revanchiert für dieses Geschenk?
Ja, absolut. Ich habe meiner Mutter, das habe ich dann bei einem großen Online-Dienstleister, Bestellservice, wie auch immer, eine Salami-Trommel gefunden. Das ist tatsächlich, sieht aus wie eine Kabeltrommel in klein und da ist eine dünne Salami sozusagen aufgewickelt. Die habe ich gekauft und habe meiner Mutter und ich habe ein Keramikmesser gekauft und die beiden Sachen habe ich meiner Mutter auch zu Weihnachten geschenkt. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gelacht.
Das glaube ich. Was war denn
Ja.
das größte Fettnäpfchen, in das du jemals getreten bist?
Das größte Fettnäpfchen. Was war das größte Fettnäpfchen? Boah, also, naja, man lernt ja mit der Zeit aus den größten Fettnäpfchen auch schnell wieder rauszukommen. Insofern prägt sich das nicht so ins Gehirn. Obwohl, ich habe bei einer Show, habe ich, da war ein junger Mann und habe gesagt, ja, hier, das hier ist wahrscheinlich, wie war das denn noch? Das ist jetzt ein kleines bisschen hier, das war mir ein bisschen unangenehm. Da habe ich gesagt, das hier ist doch bestimmt, das ist deine Freundin. Und dann sagt er, nee, das ist meine Mutter. Ist ja eigentlich extrem lustig. Aber es war so ein bisschen, er fühlte sich sehr unwohl und deswegen dachte ich, ach Gott, der arme Kerl, jetzt habe ich hier wirklich ins Fettnäpfchen gegriffen. Es ist relativ harmlos, wie ich finde. Man spricht ja eigentlich dafür, dass die Mutter sehr jung aussah. Aber das war nicht der Fall. Er sah einfach unfassbar alt aus. Deswegen war das, glaube ich, ein Fettnäpfchen. Es tut mir heute noch leid. Ja.
Lass uns mal über dein aktuelles Comedy-Programm sprechen. Schmitz
Aber gerne.
Findigkeiten. Am 28. Februar holen wir dich nach Schwerin, am 22. März nach Neubrandenburg. Auf was müssen wir
Ja.
uns vorbereiten? Was sollen wir mitbringen? Und was hast du für uns?
Also, mitbringen muss man nur sich selbst und seinen Kopf und sein Herz und sein Lachen. Das ist alles. Denn am Abend wird von mir über 60% der Show lang wird improvisiert. Das bedeutet, die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen mir natürlich wie immer was auf die Bühne rufen. Teilweise sind sogar mit dabei. On stage, auf der Bühne und werden aber nicht irgendwie dazu verdonnert, jetzt lustig sein zu müssen, um Himmels Willen, sondern eigentlich geht es nur darum, dass ich so spontan wie möglich sein muss. Also es geht darum, dass ich in Situationen hineinkomme, aus denen ich wieder herausfinden muss oder ich muss bestimmte Aufgaben bewältigen etc. Und das ist über die Hälfte, ich schätze mal so geschätzt, ja, 60% der Show ist das der Fall. Den anderen Teil bringe ich mit und es geht bei Schmitzfindigkeiten, wie ich anfangs schon erwähnte, um diese Kleinigkeiten, die wir oft ja, lustig, aber auch teilweise schwierig finden und mache das fest an eigenen Erfahrungen, sage ich mal. Also, dass man sich nicht aufregen soll, dass man die Menschen so lassen soll, wie sie sind, auch mit ihren kleinen Unzulänglichkeiten etc. Mache das an eigenen Unzulänglichkeiten fest, sowas bringe ich mit. Oder ich habe einen Professor im Gepäck, der ein Mittel gegen die Folgen des Alkoholkonsums entwickelt hat und er stellt es vor an dem Abend. Dummerweise ist die Erfindung nicht so erfolgreich, wie er sich das gerne vorstellt. Er will es demonstrieren, es klappt aber nicht und trinkt die ganze Zeit und naja, ist auch schwierig. Also jedenfalls versucht er seinen Vortrag durchzuhalten. Sowas bringe ich mit. Also der Teufel steckt im Detail, ganz spitzfindig beobachtet und das sind so einzelne Sachen, die bringe ich mit. Und am Abend darf man eben als Zuschauer interaktiv an der Show teilnehmen. Man muss nicht, keine Sorge, aber man darf.
Das klingt so, als wenn jede Show mit Ralf Schmitz immer irgendwie anders ist. Du gehst zu bestimmten Künstlern und weißt genau, alle klar, die Musiker spielen jetzt von Song 1 bis Song 20 alles durch und du hast beim nächsten Konzert genau dasselbe Programm. Bei dir ist das immer anders.
Ganz genau. Das ist ja genau die Herausforderung. Das macht auch am meisten Spaß, finde ich, dass jeden Abend logischerweise andere Zuschauerinnen und Zuschauer im Publikum sitzen und die rufen andere Dinge, die sind selbst ganz anders, wenn sie mitspielen sollen, dürfen, wollen. Und jeder Abend ist tatsächlich ganz anders, natürlich. Also in diesen, zumindest in den Bereichen, wo improvisiert wird. Und ich gehe ja sogar ins Publikum und mache ein relativ langes Interview ganz am Anfang der Show mit verschiedensten Menschen, Zuschauerinnen und Zuschauern, die dann ja von mir befragt werden zum Thema des Abends, zum Thema meines Programms, also zu spitzfindigen Kleinigkeiten. Untereinander, gegeneinander, miteinander. Und da entstehen auch jeden Abend natürlich eigene ganz besondere Dinge. Und ich höre Geschichten, die dann wiederum oft in der Show Verwendung finden, die dann oft auch zur Szene werden. Und das ist eben toll. Ich kann mich nicht ausruhen, ich kann nicht in Routinen verfallen. Jeder Abend ist neu.
Super. Wenn du jetzt mal deine Fangemeinde dir anguckst, was war dein verrücktester Fanmoment in deiner ganzen Karriere? Mal
Ach, du
abgesehen
viele.
von dem Sohn mit seiner Mutter, also Frau.
Ja, da gibt es viele Fans. Also Fan und Fan ist ja sehr unterschiedlich. Da gibt es ja die Fans, die man so bezeichnet, die einfach ein Ticket kaufen, die sagen, ich möchte gerne den Schmitz sehen, weil ich finde den ganz lustig, den Ralf. Da gehe ich jetzt mal hin. Und dann gibt es natürlich Fan-Fans, ne? Also welche, die wirklich mit großer Leidenschaft und großer Intensität immer wieder kommen und mehrere Shows angucken. Das gibt es natürlich auch. Und letztere sind natürlich hier und da natürlich auch bereit, ein bisschen über sich selber zu lachen oder ein bisschen Blödsinn mitzubringen und so weiter. Ich hatte zuletzt, das fällt mir jetzt als erstes ein, aus dem Merch gibt es im Moment, Merchandising gibt es, so eine große Wohlfühldecke und da sind so Katzenohren dran. Frag mich nicht, man hat mich überredet. Jedenfalls gibt es das und da saßen plötzlich sechs Leute in der allerersten Reihe und hatten so ein Ding an. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Wo kommt ihr denn her? Was habt ihr denn gemacht? Ich habe es gar nicht zuerst erkannt und sagte dann, sag mal, seid ihr noch ganz knusper? Bis ich dann merkte, haben sie hier am Abend gekauft. Das war schon sehr strange. Oder ich hatte mal eine besondere Situation, was aber sehr lustig war. Ich hatte mal eine besondere Situation, das war bei meinem allerersten Programm damals. Da hat ein Fan, eine Fanin, hat, glaube ich, nahezu alle Shows gesehen, die ich gespielt habe. Das waren damals noch fast 200 Shows mit dem Programm. Und dann saß sie in der letzten, danach, nee, stand in der letzten, nach der letzten Show vor mir bei der Autogrammstunde und sagte zu mir, jetzt kann ich es aber auch nicht mehr sehen. Und dann dachte ich, da musste ich wirklich schallend fast verrückt lachen, weil ich dachte, ja, kann ich verstehen. Also, kann ich verstehen. Das war auch ein ganz besonderer Moment.
Du machst ja seit vielen Jahren Fernsehen. Hängst du privat auch vor der Glotze und beobachtest so ein bisschen deine Comedy-Kollegen?
Ja. Auch, aber wenig, muss ich zugeben. Also natürlich erlebt man die Kollegen hier und da und guckt sie sich an, aber deutlich weniger als vielleicht das andere das so. Man hat so viel mit dem eigenen Kram zu tun und ist dann auch mal ganz froh, dass man, was weiß ich, mal nur die Katze streicheln kann, verstehst du? Oder mal eine Thriller-Serie gucken darf. Dann manchmal macht man davon eine Pause. Aber grundsätzlich grob kriege ich das mit, klar.
Wie sieht denn das mit so einer berühmten Berufskrankheit aus? Also ein DJ zum Beispiel, der geht in einen Club, wenn er mal frei haben sollte und beobachtet ganz
Ja.
genau andere DJs und hat immer was rumzumäkeln. Wie guckst du auf die Kollegen? Gibt es da auch so Momente, wo du mal im Fernsehen irgendeinen Auftreten siehst und sagst, oh Gott, den Gag hätte ich aber anders gemacht?
Zweischneidiges Schwert. Einerseits würde ich direkt sagen, nein, auf keinen Fall. Jeder ist, wie er ist. Jeder hat sich was überlegt. Und Gott sei Dank ist jemand anders. Wenn jetzt der andere den Gag so machen würde wie ich, sind wir uns zu ähnlich. Das macht ja keinen Sinn in der großen, weiten Welt, des Humors. Also gerade, dass wir alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Dinge komisch finden, anders präsentieren, das macht es ja aus. Sonst kann man ja immer nur dasselbe Ticket kaufen, sozusagen. Und andererseits, es regt mich nicht auf, aber manchmal finde ich ein bisschen schade, weil ich dann entdecke dann, ja, da macht jemand etwas nach. Also nicht von mir, sondern so generell. generell. Das, da merke ich dann, da ist dann eine Kollegin oder ein Kollege, die machen dann etwas, was andere auch schon gemacht haben und treten so in die gleichen Fußstapfen und machen etwas sehr ähnlich, weil sie denken wahrscheinlich, dass das eben so erfolgreich ist. Und das sich zu orientieren, das mitzunehmen, sich inspirieren zu lassen, völlig legitim. Dass sich Dinge ähneln, völlig legitim. Das passiert manchmal sogar von alleine. Aber wenn man merkt, naja, da fehlt so der eigene Horizont, das finde ich dann bisweilen etwas schade. Kommt aber Gott sei Dank wahnsinnig selten vor.
Ja, die Zeit hat sich ja mächtig verändert. Es gibt jetzt an jeder Ecke Situationen, wo man aufpassen muss, was kann ich wie noch sagen, was kann ich wie noch machen. Machst du dir Gedanken, welche Gags man überhaupt noch machen kann und welche nicht und ob man Indianer noch sagen darf oder nicht?
Jein. Also ja, auf der einen Seite gibt es tatsächlich Situationen, wo man sich orientiert, wo ich mich orientiere und sage, okay, das ist jetzt gerade nicht mehr Common Sense, das sollte man anders sagen. Ich habe nicht den Impuls zu sagen, da setze ich mich jetzt durch, da bin ich jetzt der Frontkämpfer und sage, wenn wir alle nicht mehr Indianer sagen sollen, dann hat das ja auch mit Erkenntnissen zu tun. Ich finde das gar nicht so schlimm. Den Fanatismus daran finde ich schlimm. Also, dass Menschen sagen, wer das jetzt noch sagt, der ist ein schlechter Mensch. Also dieses vereinfachte Zusammenfassen, ich habe was verstanden, du noch nicht, deswegen bin ich besser als du. Also das missfällt mir so ein bisschen. Grundsätzlich aber finde ich es okay, Sprache verändert sich. Und da kann man sich danach richten. Und auf der anderen Seite, das resultiert ein bisschen aus der Erklärung von gerade. Und andererseits finde ich es wichtig, dass man sich nicht zu sehr einschnürt. Dass man den Humor transportiert, wie er einem auf der Zunge liegt. Und das finde ich wichtig, das tue ich auch. Und dann kann man immer noch sagen, okay, hier kann ich eine kleine Korrektur vornehmen. Aber dass man jetzt die ganze Zeit mit einer Schere im Kopf letztendlich auf die Bühne geht, ich glaube, dann würde der Humor nicht mehr funktionieren. Also wenn man alles runterbricht auf das, was am wenigsten Widerstand bringen würde, dann hast du auch keinen Humor mehr. Gerade Humor lebt ja von der Überraschung und von dem kontroversen Teils und von der Fallhöhe. Und wenn man dann alles glatt bügelt, dann wird es schwierig. Also es ist so, es ist ein ganz klares Jein.
Also das heißt, du sitzt dann auch wirklich manchmal im Büro, sage ich jetzt einfach mal, und machst dir ganz genau Gedanken, in welche Richtung deine Programme auch gehen können.
Also das ist es nicht. Nein, also ich überlege mir natürlich, wohin meine Programme gehen, klar, aber ich überlege mir nicht, geht mein Programm in irgendeine Richtung, die gesellschaftlich nicht mehr konform ist. Das tue ich nicht. Also da würde ich meinem Bauchgefühl immer folgen. Da würde ich immer sagen, okay, was macht mir jetzt gerade Spaß, was finde ich gut? Wenn ich dann feststelle, oh, da habe ich mich vergaloppiert in einer einzelnen Nummer oder ich habe irgendwelche Formulierungen mit drin, wo ich denke, das ist vielleicht schwierig, dann würde ich darüber nachdenken. Tendenziell würde ich sie aber immer ausprobieren, würde ich immer offen damit umgehen und dann auch auf der Bühne, so flexibel muss man sein, auf der Bühne dann sagen, so, pass auf, das formuliere ich morgen anders oder das mache ich so, ist aber Gott sei Dank in der Form bislang noch nie passiert. Also mein Bauchgefühl ist da eigentlich ziemlich treffsicher, Gott sei Dank.
Ja, als Tausendsasser bist du nicht nur Comedian, du bist Moderator, Synchronsprecher, Autor und du hast auch einen eigenen Podcast. Welche Themen behandelst du in deinem Podcast? Worum geht's?
Das weiß ich nicht, denn ich habe einen Podcast, der den Titel trägt Spontanorama. Und Spontanorama ist auch gleichzeitig Programm, denn ich weiß nicht, wer kommt. Ich weiß nicht, wer an meine Tür klopft, im wahrsten Sinne. Das bedeutet, das Format funktioniert so, dass die Redaktion, die Redakteurinnen und Redakteure auf der Straße jemanden ansprechen, ein Mann, eine Frau, wen auch immer, und fragen, hast du gerade eine Stunde Zeit oder zwei und möchtest du mit dem Ralf eine Folge Podcast aufnehmen? Und dann kommen diese Menschen bei mir rein, die klopfen, also wirklich an die Tür und ich rufe herein. Und in dieser Sekunde erst weiß ich, wer da vor mir steht. Und dann setzen wir uns hin und lassen einfach das Gespräch sich entwickeln, Und dann gibt es jedes Mal eine Wendung, die ein Thema behandelt, das vorher noch nicht da war, in den allermeisten Fällen. Und dann ist es wirklich toll, weil man merkt, jeder Mensch hat eine Geschichte. Ich habe, die er erzählen möchte, meistens sogar mehrere. Ich hatte einen Mathematikprofessor von der Kölner Universität, mit dem ich über die KI-Forschung philosophiert habe. Nebenan saß seine Frau, die Kunstausstellungen macht, das war ganz toll. Und danach kam eine Frau, die seit über 50 Jahren in derselben Kneipe arbeitet und mir ihre Leidenschaft näher brachte und sagt, wie toll es ist, so viele Menschen immer wieder kennenzulernen und wer alles immer wieder kommt und wie sehr sie ihren Beruf liebt. Ihren Job liebt. Und das ist natürlich fantastisch. Genau das war bezweckt, genau das war meine Idee eigentlich, dass ich mich einmal einlassen möchte und muss, dass ich sage, okay, mal gucken, wohin es uns führt, je nachdem, wo wir hinsteuern. Ich darf das natürlich so ein bisschen moderieren. Ich gehe auf das ein, was mir gefällt. Aber es ist ein Gespräch, es ist kein Interview. Und andererseits, es ist deswegen spontan, weil Menschen zu mir kommen, die sonst vielleicht kein Gehör finden. Und ich eben da auch nochmal drauf eingehen muss. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr überraschend ganz oft und das ist echt toll.
Und das klingt nach ernsten Gesprächen oder geht es da auch lustig zur Sache?
Absolut, absolut. Es ist sogar überwiegend komisch, überwiegend lustig. Es driftet aber durchaus auch mal, sogar im selben Gespräch, auch mal in Ecken ab, wo du sagst, hui, jetzt geht's aber ins Eingemachte. Und das manchmal mehr, als man denkt oder als ich erwarten durfte. Das ist natürlich fantastisch, wenn Leute mir ihr Herz ausschütten am Mikrofon und merken, ich merke, die haben Vertrauen gefasst. Die wissen, dass sie hier gut aufgehoben sind, weil natürlich ganz viele Leute zuhören werden, aber dass sie eben hier nicht vorgeführt werden. Es geht nicht darum, dass sie irgendwas sagen und ich fall wie ein Rudel Wölfe darüber her, sondern dass es wirklich um Austausch geht und das Gespräch auf Augenhöhe, wenn man so will, dass man eben wirklich über Dinge spricht. Da gibt es auch Kontroversen, keine Frage, gab es auch schon. Und aus so einer Kontroverse entwickelt sich manchmal auch wieder großer Humor und danach wird herzlich gelacht, bis wir fast weinen müssen vor Lachen. Also das passiert dann alles und genau diese Überraschung meine ich, dass es nicht nur von Gespräch zu Gespräch unterschiedlich ist, sondern sogar im Gespräch selbst, weil wir keine Vorgabe haben, weil es eben nicht heißt, so, wir haben euch noch 3 Minuten für Thema X und dann müssen wir Thema Y anfangen, sondern ich darf so lange über das Thema reden, solange ich möchte und die Zuschauerin oder der Zuschauer eben auch und das ist wirklich toll.
Tolle Sache. Wie oft kommt der Podcast raus? Wann gibt es immer eine neue Folge?
Einmal die Woche am Donnerstag kommt immer eine neue Folge.
Super. Müssen wir unbedingt mal reinhören. Ich bin zum Beispiel auch Bitte? Großer Fan deiner Filme, 7 Zwerge, habe ich verschlungen. Wann gibt es denn da mal eine Fortsetzung, sag mal?
Ja, frag mich, frag doch Otto, frag doch die anderen. Ich plädiere ja auch dafür. Es gab nur 3 Teile, was soll das? Also da können auch 10 draus werden. Also ich bin auch dafür, dass es noch mal 1 Zwerg-Film gibt. Ich möchte unbedingt noch mal mit so einer Mütze rumrennen. Im Set im Wald war es ja ganz lustig, aber wir haben ja danach auch dann solche Kinotouren gemacht und waren dann mit so einer Zipfelmütze auf dem Kopf irgendwie in der normalen Welt unterwegs. Das fühlt sich ehrlich gesagt recht seltsam an, aber auch das hat Spaß gemacht.
Ja, wie ist denn das eigentlich mit diesen ganzen Comedy-Kollegen zu drehen? Ich kann mir vorstellen, da haben einige Szenen vielleicht sogar Tage gedauert, bis die im Kasten waren, weil man sich selber immer wieder beömmeln musste.
Ja, ist tatsächlich richtig. Wir haben aber man hat uns kaum vor die Kamera bekommen, weil Otto, Mirko, der wunderbare Mirko und ich, wir haben eigentlich damals, wir drei haben vor allem ständig, weil wir natürlich auch Bühnenkünstler waren, ständig Blödsinn gemacht und haben uns da die Gags zugeschaut. Also ich habe selten abseits der Kamera so viel gelacht wie damals bei den Dreharbeiten zu den Zwergenfilmen. Also das war wirklich toll, so dass der Regisseur, der Sven Unterwald damals manchmal gesagt hat, es reißt euch bitte mal zusammen, wir wollen jetzt gerne weiterdrehen. Und dann haben wir das gemacht, aber auch in der Szene. Wir mussten durchaus oft abbrechen, weil wir uns einfach kaputt gelacht haben über das, was die Kollegen da machen. Es war eine tolle Zeit, keine Frage, es hat wirklich viel Spaß gemacht.
So, und das volle Gegenteil von solchen Dreharbeiten sind ja Dreharbeiten in Richtung Bulli und LOL. Auch da bin ich großer Fan von. Bei LOL darf man zum Beispiel gar nicht lachen. Wie ist denn das? Wie schwierig ist das für dich, der so eine absolute Frohnatur ist, mit Comedy-Kollegen ein Format zu drehen, wo man auf gar keinen Fall lachen darf?
Es ist der blanke Horror gewesen. Es war das Tollste und Schönste, was man als Komiker machen kann. Aber es war wirklich schrecklich, weil natürlich weiß man, dass man keine Lacher bekommt. Man weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen, erst recht kein Publikum, dass da niemand ist, der auch nur ansatzweise irgendwie gutiert, was man sich überlegt hat und was man gerade für Scherze auf der Zunge hat und was man alles rauslässt. Dann ist es nur anders gewohnt. Und nach 2-3 Stunden denkst du, das ist die größte Grütze, die du in deinem ganzen Leben jemals... Du bist überhaupt nicht komisch, du kündigst, du machst sowas nie wieder. Es ist schrecklich. Und parallel ist von der ersten Sekunde an natürlich wahnsinnig schwierig, dass man selber nicht lachen darf. Also, und die Kolleginnen und Kollegen machen ja wirklich tolle Sachen. Also es ist ja wirklich brüllend komisch. Und dann also in den allermeisten Fällen, und dann hängst du da und versuchst dir einen abzuwürgen, dass du eben nicht die Mundwinkel nach oben ziehst. Und das ist körperlich anstrengend, das muss ich sagen. Also das ist eine Grenzerfahrung, würde ich sagen, die einen Menschen auch nachhaltig verändert, einen Komiker erst recht. Ich glaube, dass das wirklich, also es ist mit das Anstrengendste, was ich jemals machen durfte. Es dauert ja auch viele Stunden. Es sind ja 6 Stunden, die man da zusammenhockt. Und es hört einfach nicht auf, wenn man das Glück hat, ein bisschen länger es geschafft zu haben. Und ach, du lieber Himmel. Also es war toll und schlimm.
Ich überlege immer wieder, wenn ich das sehe, ich könnte bei so einem Format überhaupt gar nicht mitmachen. Gerade wenn ich das mit Kollegen mache, die mich seit vielen Jahren auch kennen. Die wissen ja ganz genau, wie sie mich kriegen. Ja. Ich wäre da, glaube ich, nach 5 Minuten schon raus.
Ja, habe ich auch gedacht. Mein Endgegner dachte ich ist Otto Waalkes, der war ja auch mit dabei. Und wir haben ja so viele, dadurch, dass wir so lange befreundet sind, wir haben ja so viele Interna. Also wir haben ja so ganz viele Kleinigkeiten, die wir uns immer wieder zurufen und immer sofort lachen müssen, auch in Erinnerung an damals, aber auch neue Sachen, so Running Gags, die sich durch unser Leben ziehen oder so. Wir haben eine ähnliche Humorfarbe, wenn du so willst, zumindest in Anteilen. Und das passt eigentlich ganz gut. Und vor dem hatte ich Schiss. Und dann rennt Otto hinter mir her die ganze Zeit und meint irgendwie, ich wollte dir was sagen, Und dann habe ich ihn danach gefragt, sag mal, warum rennst du mir hinterher? Wir sind befreundet. Warum bin ich dein erstes Opfer? Und dann sagte Otto danach, hey, das wäre eine gute Idee. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist eine blöde Idee. Sagt er, ja, habe ich gemerkt. Weil ich habe nämlich dann rumgedreht, wenn man sieht, so viel darf ich verraten, ich habe es rumgedreht und bin dann hinter ihm hinterher und habe dann die ein oder andere Chose vom Stapel gelassen. Ja, es war nicht leicht für ihn. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja.
Ralf, hör bitte niemals auf. Ich find das wirklich so, so geil, was du machst. Auch egal in welchem Format du mitmachst. Auch wenn du nur in Anführungsstrichen, nur als Moderator irgendeine Sendung moderierst wie Take Me Out oder so. Es ist trotzdem zum Wegschmeißen, wenn ich dich vor der Glotze sehe oder in der Glotze sehe. Das brauchen wir noch viele, viele Jahre. Gerade in der heutigen Zeit ist das so wichtig, dass man auch lacht und aus dem Alltag entflieht.
Ach, ich danke dir für das tolle Kompliment. Ich werde rot. Man kann es nicht sehen, nur hören, aber ich werde rot. Ich danke dir.
Ich muss mal einmal fragen, ich meine, du kommst ja mit jedem Menschen absolut gut klar, die Auffassung hat man, den Eindruck hat man. Gibt es irgendeinen Promi, mit dem du auf gar keinen Fall mal in einem Fahrstuhl stecken bleiben möchtest?
Aber auf jeden Fall, aber das werde ich dir doch nicht verraten, wer das ist. Absolut gibt es den. Gibt sogar zwei, drei. Aber obwohl das dann wieder komisch ist, verstehst du? Wenn du gerade mit dem Menschen, das ist schon fast wieder absurd lustig, wenn du ausgerechnet mit dem Menschen, mit dem du nicht klarkommst, wo du sagst, mein Gott, ist das ein eingebildeter Fatzke, dann willst du mit dem nicht da eingesperrt sein und dann musst du, das ist ja kurz zumindest komisch, auf Dauer vielleicht nicht. Oder vielleicht lernt man den Menschen auch ganz anders kennen. Ich befürchte in den Fällen eher weniger, aber man weiß es ja vorher nicht. Also wenn man mal gezwungen wird, wer weiß. Aber ja, die gibt es. Namen nenne ich nicht. Bist du wahnsinnig? Auf keinen Fall.
Schade, ich hätte sonst was organisiert.
Das dachte ich mir schon. Nein, nein, um Himmels Willen.
Da fällt mir gerade ein, verstehen Sie Spaß, wurdest du schon mal in die Falle gelockt?
Ja, wurde ich. Sie haben mich überrascht, noch gar nicht so lange her. Und da hat Barbara, die liebe Frau Schöneberger, es für richtig befunden und dachte, es wäre eine tolle Idee, wenn sie mich bei meiner Vorstellung auf Tournee live überraschen. Sie haben Menschen in die erste Reihe gesetzt bei einem Auftritt von mir. Und haben die dann so einen Tisch auspacken lassen und so leckere Sachen zu essen und eine kleine Flasche Piccolo Sekt und so weiter. Und dann saßen die und waren ganz laut und wollten plötzlich mittendrin ein Foto. Und dann kam er auf die Bühne und wollte ein Foto machen. Zusätzlich hatten sie noch Hans Siegel als Security-Beamten, der dann über die Bühne rannte und ständig Leute anschrie, sie sollen sich wieder hinsetzen und so weiter. Also das war schon absurd. Und das hat trotzdem, ehrlich gesagt, also ich hätte mir Schlimmeres gedacht. Also ich habe gesagt, Barbara, also da hättest du ja auch was anderes überlegen können, da hättest du mich mehr mitbekommen, weil ich bin es ja gewohnt, dass Leute zu spät kommen, das kamen sie nämlich auch und so weiter. Aber ich war schon maximal irritiert irgendwann. Das hörte ja nicht auf. Das war schon wirklich sehr besonders, muss ich sagen.
Kam denn irgendwann auch der Gedanke, oh Gott, das kann hier nur versteckte Kamera sein?
Ja, aber das hat bestimmt 10 Minuten gedauert, also mindestens. Also eher 15, glaube ich. Also es hat wirklich relativ lang gedauert, weil sie haben es gut dosiert, sie haben es langsam gesteigert. Das war schlau gemacht, das war richtig gut gemacht. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Zuerst gehe ich darauf ein, ist klar, ich liebe das ja. Ich mag ja diese spontanen Sachen, ich mag ja auch Verrücktheiten, gerade verrückte Menschen, die dann irgendwie keine Distanz haben und so. Das finde ich ja super, das kann ich ja wunderbar auch in die Show einbauen. Ich liebe ja Herausforderungen, vor allem wenn es Sachen sind, die nie wieder so sein werden. Das ist ja ein Geschenk eigentlich, wie ich finde. Aber es hörte einfach nicht auf. Und das war das Seltsame. Es hörte einfach nicht mehr auf. Ich dachte irgendwann, das zerschießt mir jetzt die ganze Show. Was mache ich denn jetzt? Der Security-Beamte hat auch einen an der Waffe. Du lieber Himmel, was passiert denn hier, wenn die jetzt nicht irgendwie rausgeführt werden irgendwann? Oder wenn er sich selber nicht mit rausnimmt, was mache ich denn dann? Das wird noch spaßig. Also ich war kurz in Bedrängnis, bis es dann irgendwann so absurd wurde, dass ich sagte, Moment mal, Leute. Ja, und dann haben wir es aufgelöst. Dann haben sie es aufgelöst, ja.
Tolle Sache. Wir freuen uns auf den 28. Februar in Schwerin und auf den 22. März in Neubrandenburg. Ralf Schmitz
Ja.
live präsentiert von Ostseewelle mit seinem aktuellen Programm Schmitzfindigkeiten. Ralf, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir danken dir. Und denk dran, bitte nicht aufhören, ja? Ich würde sonst echt was vermissen.
Alles klar, ich danke dir. Wow, ich danke dir. Ich merke es mir.